Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Utz Dräger.
Schön, dass ihr dabei seid. Stolz ist ja ein Wort, was groß und bedeutungsschwanger wirkt. Aber sagt mal, was ist Stolz eigentlich? Worauf kann man gut stolz sein? Und was glaubt ihr, ab wann schadet mein Stolz vielleicht mir oder auch anderen? Wir haben das unter anderem die Influencerin Fata Hasanovic und den Psychologen Jannis Zickfeld gefragt. Beginnen wollen wir aber erstmal mit jemandem, von dem ich weiß, dass er einen nicht ganz einfachen Weg gegangen ist, an dessen Ende aber Stolz ein wichtiges Ergebnis war. Hallo Sebastian.
Auf jeden Fall, hi.
Schön, dass du da bist. Sebastian Godemeier ist Autor, du bist Journalist.
Genau.
Und vielleicht kannst du uns diesen Weg, den du gegangen bist, jetzt heute hier ein bisschen näher bringen. Mhm. Du kommst eigentlich aus Drensteinfurt,
oh, ja.
Ein kleines Städtchen im Münsterland. Oh ja, sagt er da gleich. Und das ist eine Heimat, man hört es, mit der du nicht so nur wahnsinnig positive Erinnerungen verbindest, wie du in einem Artikel beschrieben hast, den ich gerade von dir gelesen habe. Du hattest dort Probleme, weil du schwul bist.
Genau.
Seit wann wusstest du das denn selber von dir?
So mit 14, 15 hatte ich mir selbst gegenüber das Coming Out und gemerkt habe ich es aber schon ganz früh. Also, dass ich irgendwie anders war als die anderen und mich auch als Kind irgendwie gerne geschminkt habe oder so. Und du hast halt gemerkt, also, dass ich einfach nicht so dieser typische Fußballjunge war, der halt so auf dem Dorf vorherrschend war.
Und du beschreibst, dass das eben ein Problem war,
genau.
Nicht so zu sein wie die anderen in Drensteinfurt, nochmal anders als vielleicht in anderen Orten. Kannst du das nochmal erklären?
Es war so, dass ich da halt in dieser Kleinstadt aufgewachsen bin und dann halt einfach auch in der Schule oft angefeindet wurde, beleidigt wurde, als Schwuchtel oder was auch immer. Und das hat halt sehr viel mit mir gemacht. Dieser Glaube ist ganz schnell in mir erwacht, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, weil ich anders bin als die anderen. Und da sind halt so Selbstzweifel draus entstanden. Und ich habe dann sehr stark versucht, mich anzupassen. Und ja, habe dann eigentlich nie so die Möglichkeit gehabt, mich selber kennenzulernen, weil jedes Mal, wenn ich so ein bisschen ich selber war, folgten darauf halt negative Konsequenzen.
Also Coming Out ja, aber du hast nicht wirklich dich leben können.
Genau, also das Coming Out hatte ich dann halt, aber ich habe dann trotzdem immer wieder versucht, mich möglichst viel anzupassen und so einem gewissen Bild zu entsprechen, weil jeder Mensch möchte ja irgendwie akzeptiert und geliebt werden. Und ich habe mir das dann versucht, irgendwie auf andere Art und Weise zu holen, weil ich ja gelernt hatte, dass das nicht geht, indem ich einfach nur ich selbst bin.
Ja, und wenn du jetzt sagst, du hast versucht, dich anzupassen, so ganz praktisch, wie kann man sich das vorstellen?
Also jetzt mal rein äußerlich, ich hatte vorher immer so relativ bunt gefärbte Haare und so und ich hatte die dann, irgendwann hatte ich so einen Justin Bieber Haarschnitt irgendwie braun gefärbt, vorher habe ich ganz gerne so zerrissene Klamotten getragen oder so und dann ging es los, dass ich so grün karierte Jack and Jones Hemden getragen habe und sowas alles. Ich habe angefangen Sport zu machen und wollte irgendwie aussehen wie diese anderen Jungs, die da gelebt haben. Und das war auch immer im jungen Erwachsenensein so, dass ich halt oft mich versucht habe, an irgendein Idealbild, was in der Gesellschaft irgendwie möglichst akzeptiert ist, anzubiedern.
Die Umgebung hat dir nicht so gut getan, hast du irgendwann wahrscheinlich auch gemerkt und bist dann aufgebrochen nach Berlin. Und dort ist das, also ist ja ein anderer Ort als so ein kleines Städtchen oder eine dörfliche Umgebung. Und du bist zunächst mal, so hast du es zumindest in deinem Artikel beschrieben, sehr aufgelebt, kann man sagen.
Total. Also ich bin nach Berlin gekommen, weil ich mich halt sehr nach diesem Ort gesehnt habe, wo ich einfach mal ich selber sein konnte und wo das erlaubt ist. Und als ich dann hier war, habe ich halt gemerkt, okay, es gibt ein bestimmtes Angebot an Clubs und Bars und so weiter und so fort, in denen das geht. Man sieht vielleicht auch irgendwie mal zwei Männer auf der Straße Händchen halten. Und ich habe mich dann erst einmal ziemlich wohl gefühlt, weil ich halt diese Freiheit genossen habe. Ich habe mich nicht mehr so eingesperrt gefühlt wie im Dorf und dachte mir, ja, das wird ja jetzt ganz gut hier funktionieren.
Mhm. 19 warst du damals und du hast gerade gesagt, erst einmal hast du dich wohl gefühlt. Erst einmal?
Erst einmal, genau. Es ging dann so 2-3 Jahre ging es gut, bis ich so 22 war, glaube ich. Ich habe dann gemerkt,
hast du so richtig nachgeholt? Dann hattest du, war das so eine Zeit, wo du einfach sozusagen voll einfach raus und machen und sein, was man immer so vielleicht auch ausprobieren wollte, wer man ist? Ist ja eh so ein Alter.
Jein, also ich hatte schon immer so einen leichten Hang zum Exzess und ich war auch lange Zeit in meinem Leben immer ziemlich exzentrisch, was das anging. Auf dem Dorf habe ich es gemacht, um zu provozieren. Also eigentlich wollte ich nicht abgelehnt werden, aber ich dachte mir, da mache ich es lieber aktiv, dass die mich ablehnen, als dass es passiv passiert. Verstehst du, was ich meine?
Ist ihnen entgegengekommen,
genau,
weil du die Erwartung hattest.
So was erst und dann hat es den Turn gemacht, dass ich mich dann doch angebiedert habe. Mhm. So, weil es irgendwann mal, es war zu anstrengend, also wenn du es jahrelang machen musst. Und in Berlin war es dann so, ich bin dann halt schon echt exzessiv feiern gegangen und dachte mir so, ja, das ist das Leben, was ich immer wollte. Mhm. Und dann habe ich allerdings irgendwann mal gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich mir dachte so, ich hätte jetzt gerne eine Beziehung und würde mich gerne auf irgendjemanden einlassen. Dann habe ich gemerkt, okay, das geht gerade irgendwie nicht. Warum geht das nicht? Das liegt an mir. Das war dann so ein ganz langer Prozess, wo ich dann irgendwann mal dahinter gekommen bin, dass ich ein Problem mit meiner sexuellen Identität hatte und dass ich mich selber gar nicht so annehmen konnte, wie ich eigentlich wirklich bin. Mhm. Und dass das halt in jeder Beziehung mitgespielt hat, die ich geführt habe.
Mhm. Ja, wenn jetzt manche, die das jetzt gerade einfach so hören, stolpern und sagen, hey, Moment mal, der konnte sich doch ausleben. Der konnte doch sein, was er will. Warum hatte der da dann trotzdem ein Problem mit seiner sexuellen Identität?
Also es gibt ja einen Unterschied zwischen sich ausleben und vor sich selber wegrennen. Also ich kann in den Club gehen und cool mit mir selber sein und das machen, worauf ich wirklich Lust habe. Oder ich kann auch ganz laut und exzessiv sein, um nicht mit mir selber in Kontakt zu kommen. Und trotzdem kann das in diesem Raum stattfinden. Also die Intention und das Verhalten ist ja dann anderes.
Also du hast dann überdreht und warst einfach nicht bei dir.
Genau.
Weil du dich nicht annehmen konntest.
Genau, ich wollte mich nicht mit mir selber auseinandersetzen. Das war eigentlich mein größtes Problem damals. Also ich dachte mal, ich weiß, wer ich bin. Ich hatte eigentlich keine Ahnung. Und ich wollte nie mit meinen Gefühlen in Kontakt kommen oder so.
Aber durch diese Krise, so wie ich das jetzt verstehe, hast du dann schon das Gefühl gehabt, okay, du musst jetzt mal irgendwas machen, weil du auch nicht glücklich geworden bist und du hast dir Hilfe geholt.
Ich habe dann angefangen, eine Therapie zu machen. Das hat dann so, ich glaube, die habe ich 2,5 Jahre gemacht und nach so 1,5 Jahren habe ich dann auch aufgehört, feiern zu gehen und zu trinken, weil ich halt gemerkt habe, das nützt alles nichts, weil ich gar nicht so mit mir selber in Kontakt kommen kann. Dann habe ich mir so Selbsthilfegruppen gesucht, wo ich mich halt mit anderen queeren Männern austauschen konnte und das erste Mal wirklich identifizieren konnte. Und da habe ich dann gemerkt, oh okay, da ist wirklich ein Problem. Also ich hatte ein Problem mit meiner eigenen Sexualität. Ich habe das selber abgelehnt und dann habe ich so einen Typen gedatet und das ist nach 2-3 Monaten in die Brüche gegangen und der hat dann Schluss mit mir gemacht, weil er halt auch kein Coming-out hatte, so seinen Eltern gegenüber und ich habe gemerkt, okay, warte mal, das ist jetzt mehrere Male passiert, dass ich jemanden hatte und wenn ich mir so jemanden aussuche, dann muss das ja auch irgendwo in mir sein. Mhm. Und das war so dieser Aha-Moment und dann habe ich mir so meine Glaubenssätze selber angeguckt und wie ich manchmal anderen homosexuellen Männern gegenüberstand, so zum Beispiel wenn jemand sehr schrill und laut war, dann dachte ich mir so, ah nee, das finde ich jetzt nicht so cool und war dann immer so ein bisschen, hatte so eine verachtende Haltung dem gegenüber. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das denn eigentlich so? Und dann bin ich irgendwann mal dahin gekommen, ich gemerkt habe, oh okay, für mich ist es scheinbar unterbewusst immer noch nicht okay, homosexuell zu sein.
Und hat dich diese Zeit sehr verändert, dieser Schritt, diese Erkenntnis?
Ach Gott, ja. Also ich habe dann angefangen, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich sehr wohl identifizieren konnte, die vielleicht eine ähnliche Lebensgeschichte haben wie ich, die dieselben Ziele verfolgen wie ich, die vielleicht ähnliche Charaktereigenschaften haben als ich, weil ich mich zuvor halt sehr oft immer auf die Unterschiede konzentriert habe und dann ging es auf einmal darum, Gemeinsamkeiten zu suchen. Also du kannst dir sicher vorstellen, wenn du merkst, du hast irgendwie ein Problem mit deiner eigenen Sexualität und dieses Grundlegende, was sehr wichtig ist, irgendwie gesunde Beziehungen und erfüllende Beziehungen zu führen, ist nicht möglich, dann möchtest du es natürlich ändern. Und der erste Schritt war dann dahingehend, sich Freunde zu suchen, mit denen das geht.
Und der zweite Schritt?
Ich glaube, erst einmal allgemein in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass wir so ein toxisches Bild von der Maskulinität haben, sage ich jetzt mal. Ein Mann darf nicht weiblich sein, der darf nicht passiv sein und so weiter und so fort. Da habe ich auch mal einen Artikel drüber geschrieben, Heteromänner, lasst euch von hinten nehmen. ja, hat wahnsinnig gut geklickt.
Das glaube ich.
Indem ich mich genau damit auseinandersetze, weil nämlich dieses Bild bedingt halt auch Homophobie. Und dann dachte ich mir, wie kann ich damit denn brechen? Und ich bin als Drag Queen aufgetreten. Dickie Minaj heißt meine Figur. Habe mich dann so eigentlich mit dieser Weiblichkeit, die ich in mir habe, mit der habe ich mich auseinandergesetzt. Und da habe ich das erste Mal gelernt, dass ich auch so eine Ambivalenz einfach in mir habe und dass das absolut okay ist. Und das war dann nochmal ein wichtiger Schritt, um eben diese Homophobie, die ich in mir hatte, einfach hinter mir zu lassen und zu überwinden.
Würdest du sagen, heute bei dir angekommen, bist du stolz auf das, was du bist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich stolz auf mich, gerade wenn ich mir so mein Leben anschaue und den Weg, den ich bisher gegangen bin und wie ich eigentlich aus mir selbst heraus es geschafft habe, heute jetzt hier zu stehen und mich irgendwie, dass ich irgendwie nicht besoffen gegen eine Wand gefahren bin oder so, sondern dass ich das überlebt habe und jetzt hier heute stehe und die Therapie durchgezogen habe und so und diese ganzen Problematiken überwinden konnte. Ich glaube, es ist ein fortwährender Prozess. Ich glaube, da sind noch ganz viele Teile, von denen ich keine Ahnung habe, aber ich denke, das ist auch bis in einem gewissen Rahmen normal.
Und wenn wir Stolz so benennen, was kannst du vielleicht noch als Gefühl schildern, wie fühlt sich das an, so stolz zu sein?
Stolz war für mich immer, jetzt rückblickend würde ich sagen, eher so eine Arroganz, sage ich mal, und so eine Überheblichkeit. Also so, ich bin so stolz und so groß und so toll. Mittlerweile ist das ein Selbstbewusstsein und ein gutes Selbstwertgefühl. Also Selbstbewusstsein in dem Sinne, dass ich weiß, wer ich bin und dass ich darauf auch achte und höre und das nicht ignoriere und Dinge mache, von denen ich das Gefühl habe, dass sie vielleicht von mir erwartet werden, sondern auf meine Intuition höre.
Der Autor und Journalist Sebastian Godemeier über den Weg, den er zu sich selber gegangen ist und warum er heute anders stolz sein kann.
Deutschlandfunk Nova.
Sie ist bei Germany's Next Topmodel bis ins Finale gekommen, hat als Influencerin derzeit fast 400.000 Abonnenten auf Insta und lebt derzeit mit ihrem Traummann, kann man sagen, in Dubai. Vater Hasanovic hat in ihren 24 Lebensjahren wohl einiges von dem erreicht, was sie offensichtlich auch erreichen wollte. Ich habe sie telefonisch in Dubai erreicht. Sorry, daher ist die Leitungsqualität ein bisschen murksig. Aber ich wollte eben mit Vater über Stolz sprechen und habe sie gefragt, ob es etwas gibt, worauf sie besonders stolz ist.
Also ich bin stolz darauf, immer selbstbewusster und mutiger zu werden. Darauf bin ich schon sehr stolz. Und das hat mein Beruf auch mitgebracht. Also dass ich offener werden musste, dass ich mit Menschen reden musste. Dadurch wird man halt offener. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass ich nicht mehr diejenige bin, die ich vor 5 Jahren war. Also ich finde, das war ein extremer Sprung. Früher war ich das graue Mäuschen, was super schüchtern war. Und heute kann ich wirklich sagen, ich bin stolz darauf, dass ich mich mit Menschen ganz normal unterhalten kann, nicht mehr diese Ängste habe, dieses schüchterne Wesen habe.
Und das ist also sozusagen besonders die Entwicklung, die dich mit Stolz erfüllt?
Das ist schon die Entwicklung, genau. Also der Beruf an sich, ich finde, egal was für ein Beruf man aussieht, man kann immer auf den Beruf stolz sein, wenn man das aussieht, was man wirklich möchte, wofür man brennt, was die Leidenschaft ist. Aber wenn man merkt, man geht auf in einem Beruf, man macht wirklich einfach die Dinge, auf die man Lust hat, dann kann man schon darauf stolz sein, dass man das erreicht hat.
Ist es für dich wichtig, dass du was hast in deinem Leben? Also jeweils natürlich in diesem Lebensmoment, auf den man guckt, auf das du aktuell stolz bist. Ist Stolz für dich ein wichtiger Begleiter?
Stolz ist so ein ganz, ganz großer Überbegriff, finde ich. Worauf kann man stolz sein, ist die Frage. Ich finde, also persönlich kann man auf Dinge stolz sein, die man eben selbst erreicht. Oder die der andere. Das sage ich ja, das ist schwierig. Also wenn mein Freund etwas erreicht, dann bin ich auch stolz auf ihn. Aber es geht immer um etwas, was quasi ein Mensch mit seinen eigenen Händen, finde ich, so gemacht hat oder wofür er gekämpft hat. Darauf kann man wirklich stolz sein, wenn man für etwas kämpft.
Du hast ja ziemlich viele Dinge, die du in deinem Leben gerne gemacht hast. Du hast früher Fußball gespielt, du handwerkst gerne, hast du mal erzählt. Aktuell podcastst ja. du bloggst, du bist eben als Model erfolgreich. Sind diese kleinen, also ich meine, diese kleinen Momente, auf die man da stolz ist, weil man etwas macht und irgendwie, ja, etwas macht, wofür man brennt und damit vielleicht auch erfolgreich ist. Fühlt sich das immer gleich an für dich in den unterschiedlichen Bereichen?
Gott, lass mich überlegen, das ist echt eine interessante Frage, ob sich das mal gleich anfühlt. Also wenn ich jetzt einen riesigen Job anlanciere, dann bin ich auf jeden Fall mehr stolz drauf, als wie wenn ich ein Regal zusammenbaue. Das macht mir dann eher Spaß, ein Regal zusammenzubauen. Ich mag das total, dann nehme ich mir Zeit dafür. Und dann ist man so, ach cool, ich habe es geschafft. Aber wenn man, für mich ist der Beruf einfach super wichtig. Also ich wollte immer in die Medienwelt, ich wollte immer vor der Kamera stehen. Und da bin ich einfach so stolz drauf, dass ich endlich sagen kann, ich kann mit diesem Beruf Geld verdienen, ich kann davon leben und bin einfach glücklich mit dem, was ich mache.
Und in diesem Beruf im Model-Business jetzt zum Beispiel Erfolg zu haben, braucht man da vielleicht auch sowas wie einen gewissen Grundstolz? Also da verschwimmt das ja so ein bisschen mit Selbstbewusstsein, nehme ich an.
Ja, Stolz und Selbstbewusstsein ist so ein ganz schmaler Grat, finde ich. Ja, man muss von vornherein, glaube ich, schon was von sich halten. Wenn man jetzt sagt, okay, pass auf, ich will Model werden, dann muss man schon so ein bisschen was von sich halten. Und das ist so ein bisschen dieses Stolz und Selbstbewusstsein-Ding, dass man von Anfang an schon sagt, so, ich probiere das jetzt, weil ich glaube, ich kann das. Und Selbstbewusstsein entwickelt sich ja dann auch. Ich mache das jetzt seit ich 15 bin, also seit fast 10 Jahren. Ich bin halt froh, dass ich das machen kann. Sehr, sehr stolz auf mich selbst. Und ich finde, das darf man auch mal sagen. Ich habe das Gefühl manchmal, dass Leute sich schämen, sich selber auch mal zu sagen, hey, das ist toll, was du gemacht hast. Das wirkt ganz schnell wieder überheblich und arrogant. Das finde ich aber nicht.
Aber also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, auch weil du vorhin angesprochen hast, es ist ein schmaler Grat. Also im Idealfall hat man für dieses Business Selbstbewusstsein. Daraus kann stolz werden, wenn man eben was erreicht hat. Aber genau. Vor Überheblichkeit sei gewarnt.
Ja, also ich finde, jeder Mensch verdient und soll auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben. Aber man darf sich natürlich nicht, wenn jemand sich einfach toll findet, also was heißt toll findet, aber wenn jemand sagt, guck mal, ich habe eine tolle Leistung geleistet und ich finde das super, was ich da geschafft habe, dann darf er das auch.
Und an dieser Stelle entschuldigen wir uns nochmal für die schlechte Telefonverbindung. Aber die Message ist angekommen. Lasst die Leute stolz auf sich sein, wenn sie einen Grund dazu haben. Das sagt Model und Influencerin Fatah Hasanovic.
Deutschlandfunk Nova.
Sebastian hat uns vorhin erzählt, er ist stolz darauf, welchen Weg er gegangen ist. Vater hat im Prinzip etwas ganz Ähnliches berichtet, nämlich ja, stolz auf die eigene Entwicklung zu sein. Und wir wollen jetzt nochmal ein bisschen mehr über Stolz herausfinden und dafür haben wir den passenden Ansprechpartner, der Psychologe Janis Zickfeld. Der forscht zu positiven Gefühlen, er hat sich in dem Zusammenhang auch mit Stolz beschäftigt. Und ich habe ihn gefragt, was er meint, was das überhaupt ist, Stolz.
Wenn man sich die ganz klassischen Definitionen anschaut, dann sagt man normalerweise Anerkennung von eigenem lobwürdigen Verhalten. Das klingt sehr hochgestochen. Freude an der eigenen Errungenschaft ist normalerweise die Definition. Oder auch die Genugtuung, dass man etwas, ein Ziel oder eine Errungenschaft erreicht hat. Also da drin stecken ja schon mal zwei Aspekte. Es muss eine eigene Errungenschaft sein. Das kann man aber, denke ich, normalerweise so weit verwenden, dass es auch nicht nur auf die eigene Person zutrifft, sondern eben auch auf andere Gruppen zum Beispiel. Der Nationalstolz wäre jetzt hier ein Beispiel, da fühlt man sich ja jetzt nicht nur stolz auf seine eigene Errungenschaft, sondern man würde sich eben auch stolz darauf fühlen, dass eben die deutsche Nationalmannschaft irgendwas gewonnen hat oder so als Beispiel. Mhm. Und gleichzeitig ist es häufig auch so, dass man schon, also es muss schon etwas Bewusstes sein, was hier passiert. Und normalerweise geht man davon aus, dass es schon einen gewissen Aspekt von Kontrolle auch über die Errungenschaft geben muss. Also natürlich kann man stolz darauf sein, im Lotto gewonnen zu haben, aber ein Stolz wird normalerweise schon höher beziffert, wenn man eben was getan hat dafür.
Mhm. Und wofür brauchen wir dieses Gefühl? Lässt sich das überhaupt so sagen?
Es gibt da Theorien, die eben evolutionär herrühren, dass es eben schon hilfreich hierbei war im Umgang mit anderen Menschen. Und da ist es normalerweise die Idee, dass es eben sozialen Status signalisiert oder als Regulator von diesem Status gilt. Und das drückt dann in gewissen Grad auch Kompetenz oder Dominanz aus und signalisiert anderen Personen, anderen Individuen, ja, hier, ich habe etwas geschafft, ist eine Errungenschaft und ich bin vielleicht besser oder übergestellt. Und das ist die Theorie hier, dass es eben evolutionär sich so entwickelt hat.
Also ich habe jetzt die ganze Zeit ein dickes Auto im Kopf, mit dem jemand rumfährt und sagt, so, ich habe es so weit gebracht, dass ich mir dieses Auto leisten kann. Und da wäre jetzt meine Assoziation aber auch, dass ganz viele Gegenübers an der Stelle dazu provoziert sind, darauf zu reagieren, sich zu verhalten. Und da nicht selten eine Reaktion ist, darauf neidisch zu sein auch. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen Stolz und Neid?
Ja, diesen Zusammenhang gibt es auf jeden Fall auch. Also Neid würde ja dann auftreten, wenn jemand etwas errungen hat, ein Ziel sozusagen, was man selber auch erreichen möchte. Gleichzeitig ist es heutzutage so, in der Psychologie unterscheidet man zwischen zwei Arten von Stolz. Da ist einmal der authentische Stolz oder der echte Stolz auch genannt und der falsche Stolz. Und wenn man sich diese beiden Arten anschaut, dann gibt es dort auch unterschiedliche Aspekte. Also falscher Stolz zum Beispiel würde zu einer anderen Wahrnehmung führen, laut dieser Theorie, als zum Beispiel echter Stolz.
Mhm, aber vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, wie könnte sich das dann so ganz praktisch äußern?
Also bei echtem Stolz, da nimmt man zum Beispiel an, dass es etwas Internes ist, was passiert, also eine eigene Errungenschaft, das hatten wir ja schon in der Hauptdefinition. Es sollte nicht dauerhaft sein, also es ist ein nicht dauerhaftes Attribut.
Also ich habe was geschafft und bin darüber froh, weil es etwas ist, mit dem ich mich identifiziere und sage, das ist prima, was mir gelungen ist.
Genau, zum Beispiel, das kann ja beim Training sein. Ich nehme mir vor, dass mein Trainingsziel ist, so und so viel Kilometer zu laufen in dieser Zeit und dann trainiere ich dafür und schaffe das dann. Dann wäre das eine Errungenschaft, auf die ich stolz sein könnte. Mhm. Beim falschen Stolz wäre es etwas umgekehrt. Da ist es auch etwas Internes, eine eigene Errungenschaft. Aber da würde man eher sagen, diese ist unkontrollierbar und dauerhaft. Die ist also schon einfach vorhanden. Und zwar, indem ich zum Beispiel eine sehr sportliche Person bin generell oder ich bin einfach jemand, der sehr kompetent ist und deswegen fühle ich eben diesen Stolz. Und deswegen benennt man ihn eben auch als falschen Stolz, weil er eigentlich an Selbstüberschätzung auch neigt und eben eigentlich Unsicherheit widerspiegelt oder auch Narzissmus in diesem Sinne.
Und die Durchlässigkeit zwischen echten und falschen Stolz ist groß. Man spricht ja auch so gern von so einem schmalen Grat. Oder ist das gar nicht so? Gibt es einfach vielleicht auch Persönlichkeitstypen, die eher zu dem einen oder dem anderen neigen?
Also es gibt da schon Assoziationen in verschiedenen Studien mit Persönlichkeitstypen, die eher jetzt mit dem echten Stolz und eher mit dem falschen Stolz korrelieren. Da ist es so, dass eben Menschen, die eher zum Narzissmus sind, Menschen, die eher neurotischer sind, die neigen eher zum falschen Stolz. Auf der anderen Seite Menschen, die eher emotionaler stabil sind, die extrovertierter sind, die aber auch also häufiger dazu neigen, Kompromisse einzugehen, die zeigen eben eher öfter einen echteren Stolz.
Du kennst doch sicherlich auch so Personen, die sind eigentlich auf gar nichts stolz, obwohl die total viel erreicht haben. Hast du da eine Theorie, wie es dazu kommen kann?
Also eine Theorie wäre hier natürlich, dass dort ein geringes Selbstbewusstsein vorhanden ist und deswegen eben auch gar nicht darauf eingegangen werden kann, dass der Fokus eben nicht auf diesen Errungenschaften überhaupt steht, beziehungsweise man hat einen externen Fokus. Das heißt, man versucht es zu verklären, indem man sagt, ja, aber ich persönlich, also intern habe ich doch gar nichts gemacht, das sind alles die Situationen, das sind die Umstände, die das eben jetzt begünstigen, dass ich das errungen habe.
Gibt es da auch Untersuchungen, die auf nationaler Ebene stattfinden? Also gibt es bestimmte Bevölkerungen, Nationen, die eher zu bestimmten Stolzformen neigen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Eine ganz breite Erklärung, die man oft versucht, ist, dass man verschiedene Kulturen in individualistisch und kollektivistisch einteilt. Und wenn man das jetzt ganz grob einteilt, dann hat man die westliche Welt, die USA jetzt als typisches Beispiel, auch in der Forschung, die eben eher individualistisch geprägt sind. Und auf der anderen Seite hat man dann eher zum Beispiel die ostasiatische Welt, China, Japan werden dort oft als Forschungsbeispiel genommen, was eben eher kollektivistisch ist. Es gibt dann ein paar Studien, die eben darauf hinweisen, dass zum Beispiel Menschen in kollektivistischen Kulturen eher Stolz für andere auch empfinden, weil eben das Kollektiv hier wichtiger ist. Da ist das Individuum erstmal nicht so im Fokus. Und generell gibt es auch Studien, die zeigen, dass weniger Stolz empfunden wird für seine eigenen Errungenschaften in kollektivistischen Kulturen, weil eben es nicht so der Fokus auf dem Individuum ist, sondern eher auf der Gruppe.
Lässt sich auch noch was zum Stolz der Deutschen sagen? Wir haben ja immerhin mehrfach wegen überzogenem Stolz auf die Nation und vermeintliche Herkunft sehr viel Unheil angerichtet.
Ja, also diese Debatte des Nationalstolzes, wenn ich mich da richtig erinnere, ist das der damals zur Weltmeisterschaft 2006 wieder aufgebrochen, als es dann darum ging, ob man denn jetzt Deutschland fahren schwenken sollte, ob man eben stolz auf seine eigene Nation sein sollte und ob man das überhaupt darf. Ich denke mal, hier sollte man unterscheiden zwischen echtem Stolz und falschem Stolz wieder, wenn man sich dieses Modell anschaut. Und normalerweise sieht die Forschung hier, dass echter Stolz eben positiv sich äußern kann. Echter Stolz hat oft damit zu tun, dass man prosozial handelt, dass man Prestige bekommt. Das hat was mit Authentizität zu tun, selbstbewusstseinsfördernd. Während falscher Stolz auf der anderen Seite eher mit Aggression verbunden ist, Dominanz, die man erreichen möchte, Unsicherheit. Das heißt, wenn man sich eben bewusst ist, echter Stolz, okay, das ist jetzt etwas, was halt kontrollierbar ist, was nicht dauerhaft ist, was man selber erreichen kann, dann gibt es sicher Formen des Stolzes, die man positiv ansehen kann. Und deswegen sollte man diese Debatte jetzt nicht generell verteufeln oder generell sagen, Nationalstolz ist auf jeden Fall was ganz Schlechtes. Aber man muss natürlich differenzieren zwischen den unterschiedlichen Formen und welche Auswirkungen das dann eben im Endeffekt hat.
Der Persönlichkeits- und Sozialpsychologe Jannis Zickfeld über Stolz. Worauf seid ihr stolz? Wir haben euch auf Instagram gefragt und ihr habt geantwortet. Ein paar Beispiele daraus. Jenny Carpe Diem, die ist stolz darauf, dass sie ein Buch geschrieben hat. Katzbar Hauser, der schreibt, er sei stolz darauf, wie verstörend er wirken könne. Und Amra Fusion ist Tänzerin, wie es scheint, und stolz, dass sie nie aufgibt und durch so viel Mist allein gegangen ist und dadurch stark geworden ist, wie sie sagt. Vielen Dank für euren Input. Schreibt uns gerne weiter auf Instagram zu der Frage. Vielen Dank auch für eure Aufmerksamkeit, denn das war es dann heute wieder mit dem Ab21-Podcast. Mein Name ist Utz Dräger. Macht's gut und bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.